Herzlich willkommen beim ziemlich besten B2B Inbound Marketing Podcast No Leads, No Fun. B2B-Unternehmen, die wachsen wollen, sind hungrig auf gute Leads. Diesen Hunger stillt No Leads, No Fun mit Einblicken in unsere eigene Arbeit und die Arbeit erfolgreicher Inbound-Marketer aus der Welt der Wirtschaft und Agenturen. Wir von Takeoff haben Inbound nicht erfunden, aber 2012 nach Österreich gebracht. Seitdem arbeiten wir an unserem eigenen Inbound-Marketing-Prozess. Wir lernen von und mit unseren Kunden und probieren Dinge aus, die andere erfolgreiche Marketer weltweit einsetzen. Immer mit dem Ziel vor Augen, einen Inbound-Marketing-Prozess zu schaffen, der Kunden ohne Ende bringt. Herzlich willkommen, mein Name ist Martin Predl, begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Episode von No Leads, No Fun. Heute haben wir einen besonderen Gast, nämlich den Bernhard Frühlinger. Bernhard, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Martin, freut mich, dass ich wieder da sein darf.
Genau, wieder da sein. Bernhard war im Herbst bei uns. Bernhard ist der Geschäftsführer und der Gründer von MeetAdam.io. Bernhard ist unser externer Controller, also so etwas wie unsere finanzielle Sicherheitsleine. Aber Bernhard ist bei uns im Podcast nicht mit seinem Controlling-Themen, sondern der Bernhard ist nicht nur Geschäftsführer und ein super externer Controller, sondern er ist auch ein exzellenter Marketer. Deshalb haben wir den Bernhard jetzt zum zweiten Mal eingeladen. In der ersten Episode hat Bernhard uns schon erzählt, wie er als Geschäftsführer zusätzlich zu seinem Job es schafft, ausreichend Content zu produzieren, sodass das Unternehmen wächst, dass mehr Umsatz generiert wird. Und heute, nach einem halben Jahr, wollen wir nachfragen, was sich inzwischen geändert hat. Denn ein halbes Jahr im digitalen Marketing ist eine Ewigkeit oder zumindest eine halbe Ewigkeit. Deshalb freuen wir uns, dass du heute wieder bei uns bist und wir erfahren können, was sich in den letzten halben Jahr bei euch so getan hat. Bernhard, was hat sich getan in diesem letzten halben Jahr im digitalen Marketing, im Inbound-Marketing bei MeetAdam?
Ja, danke Martin. Hat sich tatsächlich sehr viel getan. Ich habe auch darüber nachgedacht, was so die größten Punkte sind. Das Erste, was sich bei uns getan hat, ob es ein allgemeiner Trend ist, kannst du dann sagen. Bei uns hat sich getan, wir sind weggegangen. Vor einem halben Jahr haben wir Content sehr SEO-lastig produziert. Was wird gesucht und so weiter. Mit dem Ergebnis, dass wir einen unfassbaren Traffic auf unserer Website haben und relativ wenig Conversions, verhältnismäßig. Was wir geändert haben, ist, wir gehen mittlerweile in unserem gesamten Content, in unserem gesamten Messaging wesentlich spitzer auf unsere Zielgruppe ein. Es ist mir fast schon egal, ehrlicherweise, wie ein SEO-Score ist bei den Beiträgen, die ich schreibe. Ich versetze mich mittlerweile viel stärker in die Rolle des Geschäftsführers, der Geschäftsführerin und schreibe Themen, die gerade aktuell betreffen. Und das ist das zweite Thema. Wir haben früher sehr, sehr stark auf Evergreen-Content gesetzt, würde ich sagen. Wie ist diese Kennzahl? Wie mache ich eine Planung und so weiter? Und das ist mittlerweile anders. Wir gehen sehr, sehr stark auf aktuelle Themen. Was beschäftigt mich gerade und so weiter?
Ausgezeichnet, du hast gefragt, ob das ein allgemeiner Trend ist. Bernhard, ja. Allgemein ist es so, dass viele Unternehmen derzeit erleben, wie ihr Organic-Traffic, also der Traffic über die Suchmaschinen, zurückgeht. Ja. Das hat einfach damit zu tun, dass sich einfach sehr, sehr viel in den letzten Monaten bei Suchmaschinen getan hat. Ich glaube, wir alle kennen das. Wir nutzen immer mehr die KI-Suchmaschinen. Und bei manchen Suchbegriffen erwarten wir gar nicht, dass wir auf eine Webseite geleitet werden, sondern wir wollen sofort die Antwort haben. Und das, glaube ich, ist so dieser Evergreen-Content. Wenn heute jemand fragt, was ist Controlling oder was ist Inbound-Marketing, dann erwarten wir keine Webseite, sondern wir erwarten von einer KI-Suchmaschine eine gute, umfassende Antwort einfach dazu. Es ist interessant, euer Lernkurve, das heißt spitzer werden, die tatsächlichen Painpoints anzusprechen. Trotzdem bleibt die Frage, über welche Kanäle. Wie erreichst du mit diesem spitzeren Content jetzt deine Zielgruppe?
Hauptsächlich über in der Regel 2 bis 3 Kanäle. LinkedIn bleibt sozusagen mein Hauptkommunikationskanal. Da hat sich das Spiel auch verändert. Ich glaube, da werden wir uns einig sein. Auch hier ist mein Fokus weg davon, Aufmerksamkeit zu generieren, weil LinkedIn verkommt im Aufmerksamkeitsspiel. Ich müsste mich mit Rolex und Ferraris abbilden, damit ich Aufmerksamkeit bekomme. Das bringt mir aber nichts, weil ich brauche nicht die Aufmerksamkeit. Ich brauche lieber weniger interessierte Menschen. Heißt im Endeffekt, LinkedIn bleibt die Quelle, wo ich mein Wissen teile, wo ich auch sozusagen versuche, genau diese Anwendungsfälle zu bringen. Natürlich die Website über unseren Blog, klarerweise. Und der dritte Kanal, der sich bei uns sehr stark weiterentwickelt, ist YouTube, wo wir sozusagen den Content als Videoform produzieren in einer Mischung aus Education und Entertainment-Versuch.
Auch das, lieber Bernhard, ist ein allgemeiner Trend, den wir sehen, dass Video-Content immer, immer wichtiger wird. Video-Content nicht nur auf YouTube, sondern Video-Content auch auf LinkedIn. Auch das hat mit dem geänderten, glaube ich, Suchverhalten zu tun, dass einfach Text von der Bedeutung etwas abgenommen hat. Ich glaube, dass Text auch immer wichtig sein wird. Aber eben, wo man diesen Text, wo unsere Kunden die Antworten finden, das hat sich geändert. Das habe ich schon vorher gesagt. Es ist eben, natürlich ist es noch immer Google, aber da verschiebt sich einiges in Richtung der KI-Suchmaschinen. Und das Feld, glaube ich, das viele Unternehmen noch nicht so gut beackert haben, ist YouTube. Und deshalb sehen wir jetzt, dass sehr, sehr viele Videos erzeugen. Da kommt aber jetzt gleich meine nächste Frage, weil viele haben bis jetzt keine Videos erzeugt, weil Videoproduktion in der Vergangenheit ziemlich teuer war. Nicht? Man hat einen Drehtag bezahlt, dann hat man die Postproduktion bezahlt. Bernhard, du bist ja insgesamt sehr, sehr schlank aufgestellt, was Marketing betrifft. Ich glaube, du hast einen Mitarbeiter, einen Marketing-Mitarbeiter. Wie schafft ihr es jetzt, Video-Content oder diesen doch erhöhten Bedarf an Content zu bewältigen?
Ja, das stimmt völlig richtig. Wir sind zu zweit. Also ich mache Marketing und Sales. Ich mache sozusagen Sales alleine und Marketing machen wir zu zweit. So muss man das eigentlich sagen. Wie schaffen wir das? Durch zwei Sachen. Erstens einmal eine eiserne Disziplin. Das heißt, ich produziere jeden Montag, das hat sich gleich geblieben, also jeden Montag produziere ich 2 bis 3 Blogbeiträge, die ich so schreibe, dass ich daraus ein sinnvolles YouTube-Video auch ableiten kann. Das heißt, ich produziere nicht für insgesamt 5 Content-Pieces 5-mal Material, sondern ich produziere nur 1-mal Material und das recycle ich sozusagen. Das heißt, das fällt mir jetzt auch leichter, weil dadurch, dass ich spitzere, konkretere Blogbeiträge schreibe, das ist auch das, was in YouTube besser ankommt. Und vom Setup her völlig richtig. Ich war für mich auch lange eine schwierige Frage, wie kann man das produzieren? Im Endeffekt, ich stehe hier jetzt in meinem Homeoffice-Büro. Dort hinten ist eine Kamera, die ich einschalte. Die Belichtung schalte ich ein. Ich schreibe mir ein Skript direkt, nachdem ich den Blogbeitrag mache, drehe das Ding runter und mein Mitarbeiter, der Leon, der postproduziert diese zwei Sachen mit Bordmittel, die Adobe Premiere und so weiter. Das heißt, ich brauche brutto für diese 2 Videos, die ich pro Woche produziere, 2,5 Stunden und der Leon braucht pro Video 3 Stunden für die Postproduktion. Und that's it.
Ach, super, Bernhard. Auch das ist ein allgemeiner Trend, den wir feststellen. Wir nennen es Content Repurposing. Das heißt, man produziert nicht einen Content für einen bestimmten Kanal, sondern man produziert Content so, dass man ihn auf verschiedenen Kanälen nutzen kann. Ja. So wie du einfach jetzt eben einen Blogartikel und dann aus diesem Blogartikel einen Video-Content. Und da könnte man ja noch mehr Schritte dazu machen, nicht? Man könnte ja diesen Blogartikel ja auch dann auf LinkedIn verwenden, mit kleineren Stücken, könnt YouTube Shorts machen. Da gibt es dann sehr, sehr viele Möglichkeiten.
Machen wir auch. Da muss ich einen Satz dazu sagen, weil das für uns ein Learning war. Wir machen jetzt beispielsweise die YouTube-Shorts, ja, also die meiste Zeit. Das ganze Setup, mit dem ich hier arbeite, hat mich einmalig 800 Euro gekostet und das Hauptteil ist die Kamera. That's it. Ja. Mehr ist es nicht. Ich bezahle keine Agentur extern, die mir jetzt meine Videos postproduziert. Auch ein Trend, es muss nicht 100% Top-Qualität sein. Ja, es soll ein guter Sound sein, ein gutes Licht sein, es soll nicht schimmelig ausschauen, aber wir brauchen kein High-End-Studio, das das macht. Und die Sachen fertig machen war für mich so eine Erkenntnis. Wenn wir schon das YouTube-Video drehen, dann produzieren wir gleich den Short, dann produzieren wir das gleich so, dass wir das auf LinkedIn einplanen und so weiter, dass wir immer diesen Full Circle denken, wo will ich den Content produzieren und dass ich mit einem Stück, das ich schreibe, alle Kanäle fertig habe.
Ausgezeichnet. Ja, viele, glaube ich, müssen da noch umdenken, nicht in-house outsourcen den Content. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum wir dich jetzt schon zum zweiten Mal eingeladen haben, weil das ein sehr gutes Vorzeigebeispiel ist, wie ihr es macht. Markus Sheridan, den du ja auch kennst, du hast sein erstes Buch gelesen. Er ist gerade dabei, sein zweites Buch zu veröffentlichen. Das kommt, glaube ich, am 25. April heraus. Es wird heißen Endless Customers und ist einfach eine Weiterentwicklung dieses They Ask You Answer Ansatzes im KI-Zeitalter. Sicher ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich bin mir sicher, du wirst das Buch auch lesen, weil es für uns alle einfach der nächste Schritt ist, den wir gehen sollen. Dieser Markus Sheridan hat vor kurzem gesagt, selbst kleine Unternehmen, wenn sie heute erfolgreich mit Content Leads generieren wollen, müssen im Jahr mindestens 150 Content-Stücke erzeugen. Ich glaube, ihr kommt ungefähr auf diese Größe, oder?
Da kommen wir ziemlich genau hin, ja. Also 3 Blogbeiträge pro Woche, 2 YouTube-Videos pro Woche. Die LinkedIn definiere ich jetzt nicht, aber das sind 3 bis 4 Beiträge pro Woche, die wir da produzieren. On top produzieren wir einmal im Jahr einen umfassenderen Guide mit 30, 40 Seiten, mit Benchmarks für jede Branche, also das auch nochmal 4. Wir haben jetzt nicht das übergeordnete Wissen, das andere nicht haben. Wir sind, glaube ich, einfach sehr, sehr diszipliniert in dem Thema. Und ich glaube, dass die Konsistenz, wie man das macht, das Wichtigste ist. Es ist einfach eine Routine, die man macht. Es gibt keinen Montag mehr, wo ich keinen Blogbeitrag schreibe. Das passiert nicht mehr.
Du bist jetzt ein ziemliches Vorbild dafür. Bernhard, du bist der Controller. Das heißt, bei dir werden sicher die Kosten auch eine Rolle spielen, warum ihr das in-house macht. Kannst du da vielleicht eine Überlegung anstellen? Was kostet euch euer Marketing letztlich? Was würde es kosten, wenn du es auslagerst oder wenn du viele Anzeigen schalten würdest? Kannst du da ein paar Worte dazu sagen?
Ja. Wir schalten gar keine Anzeigen, also wir machen eine Mini-Retargeting-Kampagne, das ist das einzige an CA, was wir machen, da reden wir von 500 Euro im Monat. Das bringt uns auch ein bisschen was, ich sehe in unserem konkreten Fall nicht den Case für bezahlte Anzeigen, das sehen manche anders. Ich wüsste nicht, wie jemanden was spielt, der sucht nicht Controlling-Software für KMU, das sucht niemand. Ja? Also das ist ein anderes Spiel, das wir hier haben. Warum wir es in-house machen? Ja, Kostengründe natürlich. Aber ich bin schon ein Freund der Kollaboration. Also ich bin mittlerweile ein Riesenfreund davon, sich Coaching reinzuholen. Ich wäre ohne einem regelmäßigen Sales- und Marketing-Coaching nicht dort, wo ich heute bin. Und ich würde auch wesentlich später auf Trends reagieren können und wesentlich später sozusagen agieren können. Das heißt, ich bin der vollen Überzeugung, dass ich gönne mir ein einmal pro Woche Coaching zu dem Thema und ich gönne auch dem Leon ein einmal pro Woche Coaching für seine Skills, die er braucht. In unserer Größenordnung, in unserer Größenklasse möchte ich Owner des Contents bleiben. Ich stelle es mir sehr schwierig vor, dass egal wie genial der Copywriter, die Copywriterin ist, in meinem konkreten Fall ein Content so zu produzieren, ich erlebe es ja, ich rede ja jede Woche mit Kunden oder Interessenten. Wie soll ich da, also das wäre mir viel zu mühsam, auch wenn es kostentechnisch vielleicht, weiß ich gar nicht, ob das ist. Habe ich mich noch nie damit beschäftigt, was es kosten würde. Ich gehe mal davon aus, ich bin der Meinung, das ist dein Spiel, das gehört zu dir, lass dir helfen, gönn dir da eine gute und dementsprechend auch teure Beratung, die dir hilft in dem Fall. Nicht irgendeinen Quacksalber, also das sieht man ja eh schnell auf LinkedIn, was die Leute von sich geben, das ist Quacksalberei. Eine gute Beratung, die dir auch hilft in dem, was du brauchst, aber die Inhalte musst du ownen, das geht gar nicht anders.
Ja, das ist genau das auch, was wir unseren Kunden allen raten. Du hast gesagt, du hast doch gar keinen Vergleich angestellt. Ich komme ja von dieser Ecke, nicht? Wir waren ja früher auch eine Serviceagentur und haben Inhalte, Content verkauft. Wenn du heute einen guten Blogartikel kaufen möchtest, so wie du ihn wahrscheinlich produzierst, musst du rechnen, dass der eine Artikel 900 Euro kostet.
Ja, genau.
Nicht? Und da sind wir schnell, wenn man das alles zusammenzählt, die 150 Content-Stücke und darüber hinaus Sachen, die ihr macht, dass das, ja, also mit 100.000 wirst du wahrscheinlich im Jahr hier gar nicht auskommen. Dass die Kosten, die du aber hast jetzt im Marketing, ist dein Vollzeitangestellter, oder?
Ja.
Das sind wesentlich deine Kosten. Und dann hast du wahrscheinlich auch noch ein paar Kosten mit Tools,
nicht?
Für die Videoproduktion und so weiter. Das heißt, das wird auch so in der Größenordnung sein, weiß ich nicht, so 1.000 oder ungefähr Größenordnung von 1.000 Euro.
Genau. Also wir geben sicher, von den Kostenblöcken ist Marketing mit Abstand unser größter Kostenblock und davon bin ich überzeugt, dass das so sein muss. Mhm. Nimm HubSpot als Beispiel. HubSpot selber gibt jeden zweiten Euro Umsatz für Marketing aus. Die geben mehr für Marketing aus als für ihre Produktentwicklung. Und ich habe mir früher immer gedacht, absurd. Und mittlerweile, ich meine, früher war immer so diese magische Zahl, 5% vom Umsatz, 10% vom Neukundenumsatz. Das ist nicht mehr. Ich bin der vollen Überzeugung, dass das nicht mehr ist. Und ich auch als Controller, der eher dafür da ist, dass man sagt, weniger Kosten schauen. Dein größter Kostenblock muss Marketing sein. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Aus meiner Sicht gerade aktuell, wenn du wachsen willst. Und wenn wir sagen Marketingkosten, dann muss man natürlich Äpfel mit Äpfel vergleichen, weil das wäre jetzt der Agentur gegenüber unfair. Wenn ich könnte jetzt auch sagen, ich habe gar keine Marketingkosten, ich bin Geschäftsführer, ich bin eh da. Das stimmt ja nicht. Ich muss ja, meine Vollkosten rechnen. Ja. Das ist mein Personal. Ich zähle mich voll in den Marketingbereich rein mit meinem Gehalt, den Leon auch. Dann haben wir Tools. Also uns kostet das Marketing sicherlich 10% unseres Umsatzes. Aber das ist absolut wert. Ja. Es wird irgendwann weniger, aber das Spiel ist nicht mehr so von wegen, ja, drücken wir das runter, das Marketing, dass das irgendwo sich in den Gesamtding ausgeht.
Ja, du hast HubSpot angesprochen. Wir waren ja der erste HubSpot-Partner in Österreich hier vor 10 Jahren. Die hatten damals ein paar hundert Kunden.
Ja.
Heute haben sie 250.000 Kunden weltweit und machen mittlerweile den großen Anbietern wie Salesforce und so weiter richtig Konkurrenz, selbst im Enterprise-Markt. Ja. Du hast jetzt hier eine Idee eröffnet für mich. Du sagst, die Kosten gehen runter glaubst du, ist KI eine Chance im Marketing, die Kosten zu senken? Ich habe gestern eine Gartner-Studie gesehen, die sagt, dass 63% der B2B-Unternehmen KI einsetzen, meistens für die Content-Kreation. Siehst du da eine Chance mit modernen KI-Tools, dass man die Kosten senken kann im Marketing?
Ich glaube, man kann prima die Qualität erhöhen. Ich glaube nicht, dass man die Kosten senken kann und damit senkt man indirekt die Kosten. Also ich glaube eher, dass die KI-Tools den Revenue, der aus Marketing entsteht, steigen werden, weil ich effizienter arbeite. Also ich nutze auch KI-Tools für meine Content-Kreation. Der Leon nutzt es auch für Visualisierungen und so weiter. Was nicht passiert, also die Kuratierung des Ganzen, das bleibt der Mensch. Und ich bin nicht der Meinung, dass es weniger Personalaufwand braucht, dafür, weil du hast jetzt eine andere Aufgabe. Es ist im Endeffekt wie KI im Finance-Bereich. Du hast vielleicht irgendwann, aktuell ist die, wenn ich es analogisieren darf, aktuell ist es im Finance-Bereich so. Früher hast du quasi deine Reports selber zusammengestückelt. Jetzt gibt es Software, die werten dir die Sachen aus. Manche interpretieren schon für dich. Es wird aber niemanden geben, der dir deine Entscheidungen abnimmt, der dir die Maßnahmen abnimmt. Das heißt, meine Hoffnung ist, im Marketingbereich durch KI, dass wir mehr auf das fokussieren können, dass wir sagen, wir machen jetzt noch exzellenteren Content und wir machen noch exzellentere Sales-Prozesse und wir lernen mehr daraus. Dass wir dadurch unser halbes Marketing-Department loswerden, wage ich zu bezweifeln und möchte ich auch gar nicht.
Verstehe ich gut. Du hast gesagt, die Qualität wird besser. Ich glaube aber auch, dass die Menge mehr werden kann. Also ich denke, dass Leon in Zukunft einfach mehr schaffen wird. Und ich glaube auch, das, was du angesprochen hast, es wird auch in Zukunft notwendig sein, dass ihr originären Content publizierst. Ja. Also Content, der sozusagen aus deinem Munde kommt und nicht eine Recherche ist, die die KI irgendwo durchführt. Wir sind auch sehr gespannt, wir merken schon, dass wir mehr können als Agentur. Ich glaube schon jetzt, dass wir als Agentur, ich weiß nicht, doppelt, dreifach so viel einfach leisten können mit KI als wie vorher. Der Markus Sheridan, wenn ich ihn noch einmal zitieren darf, hat auch in einem Podcast vor kurzem gesagt, er schätzt, dass heute ein Ein-Mann-Marketing-Team so viel kann wie 3-4 Leute vor 5 Jahren.
Das glaube ich auch. Das glaube ich auch, dass das so ist. Ich glaube, du brauchst eine Mindestgröße und das wird auch der Trend der Zeit sein. Du, wenn gestern was in den Nachrichten ist, muss ich der sein, der morgen auf YouTube drüber redet. Das sehen wir eindeutig. Ja. Ich meine, jetzt kann man immer sagen, wir sind in einem Bereich, der eher evergreen ist, aber das stimmt nicht. Wenn ich sehe zum Beispiel, ich mache eine Bilanzanalyse eines Unternehmens, das gerade aus irgendwelchen Gründen in den Medien ist, dann ist das etwas, wo ich Aktuelles mit meinem Content kombinieren kann. Und da kann ich mich 2 Wochen Zeit lassen, weil mein Redaktionsplan das vorsieht. Den muss ich eigentlich konsequent über den Haufen werfen, meinen Redaktionsplan.
Das ist interessant. Heute habe ich einen Podcast gehört, wie jemand gesagt hat, du kannst eigentlich nur mehr 3 Monate überhaupt planen im Marketing. Also alles, was während 90 Tage ist, kannst du nicht planen, weil das kann komplett etwas sein, woran gar niemand mehr denkt. Ja. Das bringt mich aber zu einer anderen Frage, die ich noch habe, ist, wie entscheidet ihr Themen? Oder wie weißt du, was jetzt gerade ein wichtiges Thema ist? Du hast schon gesagt, in den Gesprächen, die du hast, aber gibt es da eine Planung? Oder ist es so, am Montag, du setzt dich hin, trinkst einen Kaffee und schreibst einen Blogartikel? Oder weil das ist auch eine Frage, die wir oft gestellt bekommen, ist, wie kommen wir zu den richtigen Themen?
Ich habe sehr lange mit einem strategischeren Redaktionsplan gearbeitet. Ich bin inspiriert von einem Musiker gewesen. Ja? Ein Frühjunger, der ist mit Jay-Z, heißt er, mittlerweile sehr bekannt im Hip-Hop-Bereich. Der hat seine Musik so begonnen, dass er immer einen Zettel mit hatte, egal wo er war, und er hat sich was aufgeschrieben. Und das habe ich mir angewöhnt. Das heißt, egal wo ich bin, mit wem ich rede, allein aus unserem Gespräch, werde ich 2-3 Sachen mitnehmen. Es gibt quasi das Gespräch fast nicht, wo Sachen mitkommen. Ja, ich habe Themenblöcke, die ich bearbeiten möchte. Die stehen in meinem Backlog. Ich habe aber jetzt nicht die LinkedIn-Schedules vorbereitet, wo ich meine automatisierten Posts die nächsten 3-4 Monate rauslasse. Mein Montag ist in dem Fall der Freitag. Am Freitag überlege ich mir heute Nachmittag, sammle ich die Woche zusammen und überlege mir schon mal, welche Themen gibt es. Meine Inspirationsquellen sind die Gespräche mit den Kunden. Ich bin jetzt nicht der Einzige, der Kunden betreut in unserem Unternehmen. Das heißt, ich habe einmal die Woche ein Meeting mit dem Christian, der die Kundenbetreuung leitet, und lass mir alle Themen geben, die dort gerade heiß sind. Weil ich auch mittlerweile der Meinung bin, du machst Marketing für die Bestandskunden mindestens genauso wie für die Neukunden. Das ist auch ein Trend, der sich verändert.
Das heißt, die Fragen, die ihr bekommt von den Kunden.
Die müssen wir beantworten, weil sonst tut es wer anderer. Und dann lerne ich durch meine Selbstgespräche, dann lerne ich durch LinkedIn durchaus schon sehr viel. Also ich bin jetzt kein LinkedIn-Opfer, der den ganzen Tag da herumscrollt, aber ich sehe ja, was die Leute interessiert, was sie beschäftigt und was zu mir passt. Und damit habe ich eigentlich schon fast zu viel als zu wenig. Und wenn man dann noch eins hinzunimmt und sagt, okay, man ist halbwegs interessiert, was in der Welt vor sich geht, was bringt ein Regierungsprogramm für Unternehmen? Wir servicieren ja Unternehmen. Was macht das für Unternehmen? Und so weiter. Dann kommt man gar nicht nach, das abzuarbeiten eigentlich.
Lieber Bernhard, lass uns zum Schluss auch einmal schauen, was hat das gebracht? Du hast vor, ich kann mich erinnern, im letzten Podcast im Herbst hast du gesagt, dass ihr eben vor 2 Jahren noch gar kein Marketing gemacht habt. Dann hast du das Buch von Markus Sheridan gelesen und dann habt ihr angefangen, Marketing zu machen. Was hat das in dieser Zeit bewirkt? Also vom Umsatz, von Kunden, von Leads. Was ist das Ergebnis deines Marketings?
Das Ergebnis des Marketings ist erstens mal, das traue ich mir zu sagen, eine Thought Leadership in dem Thema. Das ist ja mal die primäre Grundlage. Und die hat, das ist nicht nur ein Buzzword, sondern das hat damit, wir haben im letzten Jahr unsere Preise verdreifacht, würde ich sagen. Ja, es kann jetzt sein, dass wir es vorher zu wenig waren, aber jetzt sind sie verdreifacht. Und die Leute, die zu uns kommen, das muss man schon sagen, verstehen das, weil sie sagen, okay, die haben wirklich Ahnung von dem, was sie da tun und wir bieten ja sozusagen on top zur Software eine Serviceleistung an und dann ist sozusagen, ich muss nicht mehr so viel Trust in diesen kurzen Salesgesprächen aufbauen, weil der ist schon da, das ist etwas, was du wahrscheinlich auch erlebst, also der ist einfach schon da und jetzt kann ich den versemmeln in dem Gespräch, aber ich komme mit Vorschusslorbeeren rein und das hat natürlich Effekte dazu, dass man sagt, okay, wir kriegen, also unser Umsatz in den letzten 3 Jahren hat sich ordentlich nach oben entwickelt. Wir sind jetzt auch gerade in der Wachstumsphase und das ist aber alles nach wie vor inbound driven. Und inbound driven auch bei unseren Bestandskunden. Wir haben mittlerweile jeden 4. Neukunden auf Empfehlung.
Wow.
Und das ist keine Empfehlung von wegen, weil wir das jetzt irgendwie, weiß ich wie, belohnen, sondern es ist eine Empfehlung im Sinne von, die Leute reden, die Unternehmer reden über ihre Finanzen, ist ein sensibles Thema und dann wird das weiterempfohlen. Und das dritte, letzte Satz, wir haben uns trotzdem, also wir wachsen, obwohl wir uns immer mehr einschränken. Ich sage mittlerweile, wir servicieren nur 4 Branchen. Wir machen nur das und das nicht. Früher habe ich noch viel öfter gesagt, ja, schauen wir uns mal an, können wir schon irgendwie lösen. Und ich glaube, dadurch, dass man sich darauf fokussiert und das durch den ganzen Marketing-Funnel durchzieht, es ist, glaube ich, immer wichtiger, auch zu sagen, was man nicht kann.
Ja, ich glaube, dass das eine ganz wichtige Sache ist, seine Nische zu finden und dort wirklich gut werden. Ich glaube, man kann auch nur in einer Nische Thought Leader werden. Ja. Man kann nicht für alle und jeden diese Thought Leadership-Rolle aufnehmen. Bernhard, das war wieder mal wirklich gute Insights, glaube ich, die vielen anderen helfen kann, sich drüber zu trauen, Inbound Marketing zu starten, es in-house zu machen, einen eigenen Content Manager. Würdest du den Leon als Content Manager bezeichnen oder was ist seine Bezeichnung?
Ja, ich würde ihn als Content Manager, als absolut, das ist die richtige Bezeichnung.
Genau, weil das ist etwas, glaube ich, was diesen Schritt, glaube ich, den viele einfach wagen müssen. Aber wie wir jetzt gehört haben, Bernhard, das zahlt sich aus hier. Und ich glaube, das Gute ist ja auch, was ihr hier aufgebaut habt mit Inbound Marketing, das ist ja nachhaltig. Also selbst wenn du jetzt einmal 4 Wochen keinen Blogartikel schreibst, wirst du weiterhin den Traffic haben und es wird weiterhin Leads geben. Wenn du nur auf Paid Ads setzt, an den Tag, in dem du Google oder LinkedIn keinen Euro mehr gibst, ist es vorbei, kommt auch überhaupt nichts rein.
Und ich möchte an der Stelle noch einen wichtigen Tipp geben für die anfangen, weil ich darunter am Anfang gelitten habe. Schau nicht auf sogenannte Vanity Metrics. Was meine ich damit? Impressions, Reichweite, Anzahl Klicks, Anzahl Likes. Vergiss das. Das macht dich nur fertig. Ja? Also ich mache noch einen Trick. Ich poste einen LinkedIn-Post und melde mich ab. Ich logge mich aus LinkedIn, dass ich gar nicht die Chance habe, mich irgendwie in diesem Spiel zu verfangen. Oh, das liest eh keiner. Also kann jeder gerne unseren YouTube-Kanal anschauen. Der hat keine 200 Subscriber und der hat vielleicht 100 bis 120 Views auf dem Video. Wenn man sich das jetzt aus einer Eitelkeitsperspektive anschauen würde, würde man sagen, lächerlich, hör auf damit. Stimmt aber nicht. Stimmt.
Aber andererseits, wenn da 20 potenzielle Kunden dabei sind.
Das ist es.
Dann hat sich der Aufwand gelohnt.
Deswegen, die Mischung aus Controller und Marketing, schau auf die richtigen Kennzahlen und nicht auf diese Vanity-Kennzahlen. Ich habe 1000 Impressions, interessiert mich ja gar nicht. Das ist so wie unsere Website früher. Da kommen 10.000 Leute raus, 8.900 Studenten, die wissen wollen, wie sie sich den Gewinn planen. Bringt uns nichts.
Genau, ja. Genau. Ja. Ich wollte dich zum Abschluss fragen, was ist die eine Sache, der eine Gedanke, den die Leute mitnehmen sollen aus unserem Gespräch? War es das schon oder gibt es noch einen anderen Gedanken, den du sagst, das ist eine wichtige Sache, was wir heute besprochen haben?
Das ist der eine, also der ist aber der zweite schon. Der erste davor ist, machen. Einfach okay. Schreib den ersten Blogbeitrag oder auch das Video. Kauf dir eine Kamera, stell dich hin und erzähl was. Bring es online. Und falls die Leute Angst haben, dass man sich blamieren könnte, die Mehrheit der Menschen interessiert sich nicht dafür. Es wird nicht passieren.
Genau. Wichtig ist, ob du jemand helfen kannst mit diesen Inhalten. Und ich glaube auch, ich mache es ja auch so wie du, Bernhard, es ist ein großer Unterschied, ob ich mich jetzt in Studio oder in mein Arbeitszimmer einsperre und die Kamera aufdrehen, als wenn da jetzt ein Kamerateam steht, die Beleuchtung angeht. Da haben viele dann ein Problem, wirklich einen geraden Satz auch nur zu sagen. Nicht? Und wenn man das einfach so selber machen kann, funktioniert es auch. Bernhard, vielen herzlichen Dank. Gerne. Weiterhin viel Erfolg.
Euch auch.
Und in einem halben Jahr reden wir wieder miteinander.
Sehr, sehr gerne.
Genau. Okay, Dankeschön. Ja, liebe Zuhörer, das war wieder eine Folge von Don't Lead, No Fun. Danke, dass ihr dabei wart. Alles Gute, bis zur nächsten Folge. Das war wieder eine ziemlich beste Episode von No Leads, No Fun. Wir freuen uns über Bewertungen auf Spotify, Apple Podcast und anderen Plattformen. Schreib uns dein Feedback auch gerne per Mail. Den ersten zwei Feedbacks, die wir nach jeder Episode erhalten, schenken wir ein großartiges Buch, das euch helfen wird, Kunden ohne Ende zu gewinnen. Schreibe an martin.bredel@takeoffpr.com. Das Buch senden wir per Post.